Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass wir über ein Persönlichkeitsmerkmal, das gerne fehlgedeutet wird, heute sprechen, die Hochsensibilität. Wir fragen, ist eine hohe Sensibilität eine Gabe Gottes, eine Aufgabe oder gar eine Last? Heute bekommen Sie Tipps, wie Sie mit feinsten Sensoren leben lernen, ob nun selbst betroffen oder ob jemand in Ihrer näheren Umgebung eher immer etwas sensibel reagiert. Die amerikanische Psychologin Elaine Aron fand heraus, dass das Gehirn von sensiblen Menschen anders funktioniert. Hochsensible achten stärker auf Details, brauchen mehr Zeit bei der Reizverarbeitung. Nach außen hin wirkt es so, dass Hochsensitive sehr empfindsam bis überempfindlich sind, dass sie öfter aus ihrem inneren Gleichgewicht fallen. Manch Hochsensibler wirkt sogar merkwürdig. Der hochsensitive Mensch selbst fühlt sich anders, kann es aber oft nicht einordnen, warum das so ist. Seine Gabe der Feinfühligkeit wird manchmal zur Last. Nicht selten werden hochsensible Menschen in die Psychoecke gedrängt, und wenn sie eine belastete Kindheit hatten, dann ist es keine Seltenheit, dass sie irgendwann mal bei einem Psychotherapeuten oder gar in einer psychosomatischen Klinik landen. Dabei sind feinfühlige Menschen mit einer wunderbaren Gabe ausgestattet, ja, die sich zu entdecken lohnt. Laut Elaine Aron, der amerikanischen Psychologin, ist ein Fünftel aller Menschen hochsensibel. Meine heutigen Gäste sind das Ehepaar Christa und Dirk Löhling. Und Frau Löhling, Christa Löhling, ist hochsensitiv. Und sie ist heute zusammen mit ihrem Mann bei uns zu Gast. Und aus ihrer gemeinsamen Feder ist das Buch Lasten tragen, die verkannte Gabe entstanden, in dem sie über hochsensible Menschen als Lastenträger schreiben und Wege der Heilung aufzeigen. Und heute wollen wir auch Tipps zur Alltagsbewältigung geben. Zu erwähnen ist, dass Christa und Dirk Löhling Gründer und Leiter des Vereins Familienarbeit Team F sind, Neues Leben für die Familie. Von Beruf sind sie Lehrer und leben in Lüdenscheid. Seit 1988, also seit 25 Jahren, arbeiten sie als Referenten und Familienberater für Team F und sind dort unter anderem verantwortlich für die Schule für Gebetsseelsorge. Löhlings sind Eltern von 5 Kindern. Und um zurück zum Thema Hochsensibilität und der Frage Gabe, Aufgabe oder Last zu kommen: Frau Löhling ist hochsensitiv und als fünffache Mutter war der Stress da schon ein Stück weit vorprogrammiert. Was sie gelernt hat, wie sie gelernt hat, damit umzugehen mit ihrer Hochsensibilität, darüber sprechen wir heute. Frau Löhling, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Grüß Gott.
Guten Morgen.
Genau, Herr Löhling, auch Sie sind dabei. Sie mussten lernen, mit Hochsensibilität umzugehen. Und das war manchmal nicht ganz schwierig. Doch inzwischen können Sie es sehr als Bereicherung sehen. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Ein Grüß Gott in den Nordwesten des Sauerlandes. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, eingangs habe ich es ja schon erwähnt, dass die amerikanische Psychologin Elaine Aron Bahnbrechendes zusammen mit ihrem Mann erforscht hat. So hat sie auch herausgefunden, dass das Gehirn von hochsensiblen Menschen einfach anders arbeitet. Können Sie dem noch ein bisschen Fleisch geben? Was haben Sie herausgefunden? Was sind da so die neurobiologischen Grundlagen auch von den Forschungsergebnissen?
Jetzt wird es ein bisschen fachlich. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich das deutlich macht, dass es eben diese neurobiologischen Grundlagen gibt und dass es keine Krankheit ist. So vom Fachlichen kann man sagen, dass die Hochsensiblen mehr Neurotransmitter haben. Das sind biochemische Botenstoffe, die die Erregung einer Nervenzelle auf andere Zellen an chemischen Synapsen übertragen. Und diese Neurotransmitter sind eben zahlreicher vorhanden. Und das würde bedeuten, wenn man jetzt im Radio das auf normaler Lautstärke hört, das Radio als Transmitter der Botschaft, Und die Hochsensiblen müssten jetzt, würden das alles in doppelter Lautstärke vielleicht hören, weil einfach der Botenstoff stärker vorhanden ist. Das heißt, es strömt stärker auf die Hochsensiblen ein, was sie so allgemein wahrnehmen, sowohl akustisch wie auch visuell. Das bedeutet eine höhere Gehirnaktivität. Das Gehirn ist also deutlich mehr beschäftigt als bei anderen Menschen. Das bedeutet, sie kriegen mehr mit. Das kann man sagen, positiv sagen, als eine Reizoffenheit oder anders ausgedrückt, vielleicht als schwächere Filter bezeichnen. Ja, das sind so die Grundlagen da. Weiter kann man sagen, im Blut ist das Noradrenalin in größeren Mengen vorhanden und das führt zu einer Blutdrucksteigerung. Und das heißt, dass die Hochsensiblen ständig geistig auf ihren Einsatz warten, eine ständige Hab-Acht-Haltung haben. Das sind so vom Körperlichen her einige Grundlagen. Das wirkt sich dann auch aus, dass sie andere Reflexe haben, auf Medikamente anders reagieren, eher allergisch reagieren, auch auf Stoffe. Manche haben viele Hungergefühle oder sie neigen zu Unterzuckerung und all das, was dazugehört. Das sollte vielleicht reichen als so eine Grundlage vom Biochemischen her.
Frau Lühling, vielleicht, dass wir dann auch so ganz faktisch erstmal auch sagen, was sind denn dann so die Stärken und die Schwächen von hochsensiblen Menschen?
Ja, man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt die Filter nichts mehr ins Bewusstsein lassen, dann nimmt man auch mehr wahr. Das nennen wir auch eine Wahrnehmungsbegabung, ist die Hochsensibilität. Man nimmt eben mehr Feinheiten wahr und Stimmungen. Man stellt bei den Menschen überwiegend auch eine ausgeprägte Intuition fest. Sie nehmen unbewusst Dinge auf, in Informationen und verarbeiten sie und dann haben sie plötzlich das Ergebnis. Oder sie denken sehr lange nach. Sie denken nach über Vergangenes und wie wird das zum Beispiel in der Zukunft sein, wenn sie etwas erleben oder wenn sie ein Problem lösen müssen. Dann sind sie nie oberflächlich, sondern machen sich in die Tiefe Gedanken. Andere wiederum haben dann so eine besondere Wahrnehmung in Beziehungen. Sie wissen genau, was in Beziehungen nötig sind, sind dann ganz hoch empathisch, können Anteil nehmen, leiden mit anderen Menschen und sehen einfach, wie es anderen Menschen geht. Das ist also auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Andere haben auch eine ganz große Feinfühligkeit und spüren auch Irrtümer und Fehler zum Beispiel schnell auf und sind dann hochgewissenhaft. Und ja, das Stärkste eben ist, dass sie eben auf so einer, die Wahrnehmung so breit ist und tiefer ist und sie alles konzentrierter wahrnehmen. Ne? Und das befähigt sie auch einfach durch Hinschauen zu lernen. Das ist also was ganz Tolles. Mhm. Aber sie denken eben auch viel mehr nach über sich und über andere Menschen. Mhm. Wir haben ja gerade noch gefragt nach den negativen Auswirkungen. Die sind dann eben das, was diese Gabe so belastend macht. Ne? Man ist also dadurch, dass man so viel aufnimmt, Stimmungen und Gefühle oder dass man nicht so gut ausblenden kann oder dass man Nebengeräusche wie so durch einen Verstärker hört, ne? Und das auch noch alles verarbeiten muss. Oder wenn dann irgendwas kratzt noch am Körper oder man auf Medikamente reagiert oder in Begegnungen und Gesprächen man Dinge wahrnimmt, die andere gar nicht wahrnehmen und dann später noch drüber nachdenkt, das führt natürlich zur Reizüberflutung. Nicht immer kann man dies, was man da alles wahrnimmt, sehr gut einsortieren. Ne? Und dann kann es sein, dass man auch emotional genervt ist, man ist schneller überfordert, fühlt sich ganz schnell gestresst und ausgelaucht. Und einige, bei denen ist es so, dass sie eigentlich dann funktionieren und von jetzt auf gleich total erschöpft sind. Und das hatte ich also bei mir auch erlebt, dass ich eine ganze Weile richtig gut durchhalten konnte. Aber manchmal dann abends, wenn mein Mann und ich uns einen schönen Abend vorgenommen hatten, dann war mir alles zu viel und dann musste ich das absagen.
Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie hochsensitiv sind?
Ja, wie bin ich darauf gekommen? Eigentlich durch einen Vortrag. Wir haben John und Paula Sanford von Amerika kennengelernt und die haben so einen Vortrag gehabt über die Menschen, die Lastenträger sind. Und die Beschreibung hat absolut auf mein Leben gepasst und da habe ich mich wiedergefunden. Und da hatte ich schon mal gehört, dass es eine Form von richtigen Lastentragen gibt und falschen Lastentragen. Und wir wollten gerne dazu mal was aufschreiben und sind in dem Rahmen eben an das Buch von Ellen Arndt gestoßen, haben das durchgearbeitet und haben gesehen, dass diese Gabe, Lasten von anderen Menschen zu empfinden und dann auch sich für die einzusetzen und die zu tragen, auch die Grundlage dafür ist die Hochsensibilität. Das ist nur eine Ausprägung. So habe ich das also bei mir dann auch erkannt.
Und neigen denn Menschen mit einer Hochsensibilität, wenn wir jetzt über die Schwächen noch mal ein Stück weit sprechen, dann auch zu Erkrankungen, zu psychosomatischen Erkrankungen, Frau Löhling, wie zum Beispiel auch Rückenschmerzen oder oft Kopfschmerzen oder dergleichen?
Ja, das ist schon so, dass die verstärkt dann körperliche Probleme unter Umständen haben. Also bei mir war das so, ich hatte als junge Frau ganz viel Magenschmerzen. Später hatte ich dann regelmäßig im Lendenwirbelbereich viele Rückenschmerzen und dann später sogar auch noch im Nacken. Mhm. Und jetzt, wo ich sehr gut gelernt habe, mit dieser Gabe zu leben und das auch vieles verarbeitet habe, ist das alles zurückgegangen. Ne? Mhm. Mir geht es also wesentlich besser. Mhm.
In Ihrem Buch Lasten tragen, die verkannte Gabe, erschienen im Assaf Verlag, habe ich gelesen, dass es für Sie eine Erkenntnis war, hochsensibel zu sein, eine Art Offenbarung. Warum?
Ja, es gab ja ganz viel in mir, was ich nicht einordnen konnte. Ne? Ich dachte immer, ich bin falsch oder ich bin eine schwierige Person. Oder ich bin ganz anders und habe dann auch meinen Platz nicht gefunden hier in dieser Welt. Es gab schon Situationen, wo ich dachte, es wäre besser, man ist im Himmel als auf dieser Welt. Mhm. Und ich wollte oftmals nicht da sein. Und wenn im Vergleich, wenn man überlegt, so 80% der Bevölkerung sind nicht hochsensibel und nur 20% sind hochsensitiv, dann empfindet man sich schon so ganz anders und nicht verstanden. Und als ich dann mich beschrieben gefunden habe, also da war das echt eine Offenbarung für mich, weil ich dachte, boah, ich bin doch nicht falsch. Ich habe auch was zu geben. Ich habe anscheinend, ich bin nur anders. Und deswegen war mir das ganz wichtig, diese Erkenntnis.
Und wie wirkt sich die Hochsensibilität jetzt bei Ihnen persönlich aus?
Ja, ich gehöre zu der Gruppe der empathisch Hochsensiblen und ich habe auch eine sehr gute Antenne zu Gott, also spirituell auch. Und das ist so, dass ich eben sehr viel spüre von anderen Menschen, mitfühlend bin, habe eine hohe Intuition. Es ist so, manchmal, wenn ich in Gruppen gehe, dann spüre ich, was das für eine Atmosphäre ist. Ich nehme auch Spannungen in Beziehungen wahr. Ich merke, wenn eine Familie nicht miteinander funktioniert. Ich spüre auch oft Anspannung in Gesprächen. Also es ist einfach so, dass ich sehr viel mitfühle, auch dann mitleide. Früher habe ich das eben falsch gemacht. Aber das ist erstmal so meine Gabe. Und dass ich dann auch eine Antenne habe zu Menschen, die abzuholen, wenn sie in Problemen stecken.
Sie sind ja Mutter von 5 Kindern.
Ja.
Ist Ihnen das da auch besonders dann, als Ihnen bewusst wurde, was Sie für eine besondere Gabe haben? War es Ihnen dann auch eine große Hilfe? Ist zum Beispiel auch eins Ihrer Kinder hochsensibel?
Also unsere sind fast alle hochsensibel, mal mehr oder weniger. Nur ich habe das erst für mich sortiert, als die Kinderzeit vorbei war. Aber was ich jetzt im Nachhinein festgestellt war, ich war immer auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene immer ganz nah an den Kindern dran. Mhm. Ich konnte immer spüren, wie es denen geht, habe aber natürlich auch ihre Lasten genommen zu sehr. Und ich war schon so eine Mutter, die manchmal die Kinder vor den ganzen Lasten dieser Welt bewahren wollte, weil ich das auch so belastend empfand. Wenn ich meinen Mann nicht an meiner Seite gehabt hätte, wäre das vielleicht nicht so gut ausgegangen. Denn die Kinder dürfen wir, auch wenn sie hochsensitiv sind, nicht vor der Realität dieses Lebens schützen, sonst wären sie nicht lebensfähig. Und da haben wir also gut miteinander gearbeitet.
Sehr schön.
Ja.
Wir sprechen sicherlich gleich noch über weitere besondere Anzeichen der Hochsensibilität. Herr Lülling, jetzt interessiert mich doch, wir sprechen über hochsensible Menschen, wir sprechen über die Gaben, die Aufgaben oder auch die Last hochsensibler. Sie selbst sind nicht hochsensibel. Sie haben aber dennoch mit Ihrer Frau zusammen das Buch dann geschrieben, Lasten tragen, die verkannte Gabe, geben auch Einkehrtage, Workshops, Heilungswochenenden. Was fasziniert Sie an dem Thema so?
Fasziniert mich einmal, dass ich auf diese Weise meine Frau verstanden habe, wie sie tickt und was ihr hilft, was ihr nicht hilft. Das hat also dann unsere Ehebeziehung gut getan. Vielleicht kann man später nochmal mehr sagen, was denn da schwierig war. Ich habe also sie besser verstanden, Mitarbeiter besser verstanden, konnte meine Kinder besser einordnen. Und es war eine große Hilfe, diese Menschen, die so anders sind und ein bisschen für mich fremdartige Reaktionsweisen haben, nicht mehr zu verurteilen, sondern zu sagen, das gehört dazu. Das ist gut, ist auch eine Gabe Gottes. Und sie einmal stehen zu lassen. Und zum Zweiten, als wir dann unser Buch geschrieben haben, und dann haben viele reagiert und gesagt, aber bei Tim F. macht ihr doch immer Seminare, wann gibt es dazu Seminare? Da habe ich mitgekriegt, welche Not im Land ist. Welche Not diese Hochsensiblen haben, weil sie überall verkannt werden. Und dann haben wir eben diese Seminare angeboten. Dann kamen viele Leute und dann kamen noch mehr Leute. Mittlerweile, wenn wir so einen Tag haben, sind da 160 Leute etwa. Und da ist so eine große Not und so ein Bedarf nach Information, so ein Bedarf nach Annahme, so ein Bedarf, verstanden zu werden. Und das fasziniert mich, erschreckt mich, begeistert mich, dass dieses Thema so positive Auswirkungen hat und den Leuten einfach dient. Und das... ja, sie Hilfe kriegen für Bereiche, wo man so umhergetappt ist und keine Hilfe hatte. Das finde ich toll. Und deshalb mache ich das gerne.
Menschen mit einer sehr hochsensiblen Gabe werden gerne auch als hochempfindlich abgestempelt. Und so empfinden sie sich ja oftmals auch, dass sie überreagieren und vielleicht auch manchmal nicht so Haltung bewahren können. Können Sie da die Unterschiede erklären zwischen dieser?
Also wir stellen fest, viele Leute, die reagieren auf unser Buch oder kommen, die sind nicht nur hochsensibel oder ich sage eigentlich lieber hochsensitiv, weil das hochsensibel vom deutschen Sprachgebrauch immer nahelegt, hochsensibel, hochempfindlich, überempfindlich und dann ist man schon in der Ecke, dass man nicht so ganz richtig tickt. Deshalb versuchen wir, mehr und mehr den Begriff hochsensitiv zu benutzen, den auch Ellen Aaron eigentlich benutzt. Und bei hochsensitiv kommt das so durch, hat man eine besondere Empfindsamkeit. Solch hochsensitive Geräte benutzen wir, der Touchscreen vom Smartphone ist hochsensitiv. Und das ist etwas, was alle schätzen. Und so sage ich manchmal, ihr Hochsensiblen seid die Smartphones der Gesellschaft. Ja, und die Gesellschaft muss nur lernen, das zu schätzen, was ihr habt. Was dazu kommt, ist eben, manche sind nicht nur hochsensitiv, also hochsensibel, sondern tatsächlich auch überempfindlich geworden durch das, was man ihnen in der Kindheit und Jugend angetan hat, über dieses ganze Verkanntwerden. Und dann reagieren sie eben überempfindlich auf Äußerungen, auf Regungen, auf Dinge, die ihnen zustoßen. Aber das ist etwas, wo man Hilfe und Heilung empfangen kann. Und in den Seminaren habe ich oft die Ehepartner, die eben auch nicht hochsensibel sind. Und wenn ich frage, wie lebt ihr mit eurem hochsensiblen Ehepartner? Und dann kommen so bestimmte Äußerungen, Beschwerden. Meistens geht es in die Richtung, dass das den überempfindlichen Teil betrifft, wo der Ehepartner in der Kindheit und Jugend verletzt worden ist. Und ich sage dann den Leuten, da gibt es Hilfe und Heilung. Da könnt ihr Seelsorge und Beratung suchen. Mit der Hochsensibilität des Partners kann man sehr gut leben. Und da kann man sich darauf einstellen, das ist eine echte Bereicherung. Mhm. Und an der Überempfindlichkeit dieser Verletztheit, da kann man arbeiten. Und dann wird das Leben miteinander schön und entspannt. Und ja, das ist so die Perspektive, die ich Ihnen gebe.
Und dann versteht man auch als Ehepartner, der nicht hochsensibel ist, vielleicht auch noch mal besser, warum der andere Part anders reagiert. Jetzt ist Ihre Frau hochsensibel. Gibt es auch Männer, die betroffen sind?
Ja, weniger. Nein, eigentlich statistisch gesehen genauso viel. Nur den Männern ist das weniger bewusst, weil viele Männer anders damit umgehen. An der Stelle muss ich vielleicht mal eine Unterscheidung noch machen. Hochsensibilität ist nicht gleich Hochsensibilität. Es gibt da verschiedene Schwerpunkte. So, meine Frau gehört zu den empathisch Hochsensiblen. Das sind die, also die mitfühlend sind, mitempfinden, wie es anderen geht. Unserem Buchtitel gemäß die Lastenträger, die Nöte anderer sich zueignen. Diese Leute findet man so in Helferberufen, im therapeutischen Bereich, die einfach Not spüren und was tun wollen und da eine besondere Antenne haben. Es gibt auch die kognitiv Hochsensiblen. Das sind mehr, die das intellektuell haben oder auch im praktischen Bereich. Die Leute, die eine hohe Sensitivität haben für Konzepte oder für praktische Dinge, so, ich sage immer, das sind so die Tüftler, die Erfinder, die Leute, die auch gedanklich Konzepte entwickeln können, die sind manchmal gar nicht empathisch. Im Gegenteil, die sind manchmal sehr isoliert, aber sie sind hochsensibel. Und was beiden Gruppen, es gibt auch Überschneidungen, wo Leute sowohl empathisch wie kognitiv hochsensibel sind. Was aber beiden Gruppen gemein ist, ist oft das sensorisch Hochsensible, wo man besonders auf sensorische Reize reagiert, auf das, was man sieht, hört, riecht, dass die Haut reagiert. Das haben oft beide gemein. Und manche haben sensorisch überhaupt kein besonderes Empfinden, sind aber auch hochsensibel. In diesem Bereich mit der Sensorik würde man am ehesten viele Künstler einordnen, Maler, Musiker, Menschen, die ein tolles Gespür dafür haben, was eben künstlerisch, wie ich sagte, musikalisch oder vom Optischen her passt. Und dann haben wir noch einen Aspekt der Hochsensibilität, das ist das Spirituelle, wo Menschen eine besondere Hochsensibilität haben für die übernatürliche Welt, fürs Göttliche. Und da auch sehr stark suchen und empfänglich sind. Das sind Leute, die, sag mal, prophetische Gaben haben, Durchblick haben, eine Antenne zu Gott, auch als Kinder schon, einfach wissen, es gibt Gott. Auch wenn sie in einem Elternhaus aufwachsen, was überhaupt nicht christlich sozialisiert ist. Und dieses Spektrum, diese vier Aspekte, das Kognitive, das Empathische, das Spirituelle und das Sensorische, ist bei den Hochsensiblen unterschiedlich stark vertreten, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ja, so ist die Hochsensibilität also sehr vielfältig. Und nicht nur in dieser Dimension zu verstehen, wie wir es in unserem Buch speziell beschrieben haben, was eben an diese, besonders an die empathisch Hochsensiblen gerichtet ist.
Wir wollen doch darüber sprechen, ob es angeboren ist oder ob man das auch werden kann. Aber vielleicht vorab nochmal die Frage an Sie, Frau Löhling. Als Kind ist man ja oftmals auch schon hochsensibel. Wie wirkt sich das oder wie hat sich das denn bei Ihnen als Kind ausgewirkt? Und auch was haben Sie da bei Ihren Kindern beobachtet, die ja auch hochsensibel sind?
Ja, man hat festgestellt, dass schon diese Gabe angeboren ist. Und zwar bei den 20%. Man bringt das also mit. Und man nimmt schon als Baby und als Kleinkind wesentlich mehr wahr und kann das eben nicht verarbeiten. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, weil man nicht weiß, wie man all die Eindrücke verarbeiten kann, kann ein Kind eben sich ganz zurückziehen und abschalten und zum Tagträumer werden. Oder eben manche sind auch ihren Gefühlen, die auch verstärkt bei den hochsensiblen Kindern vorhanden sind, die nehmen eben auch mehr Gefühle von anderen wahr und spüren sich auch stärker. Das kann also auch sein, dass die sehr laut und aggressiv werden und das, wenn sie sich überreizt fühlen, rausschreien. Also das ist erstmal so eine Tatsache. Manche Kinder, die so viel wahrnehmen und vor allen Dingen das Leid, die wollen dann gar nicht geboren werden, wollen gar nicht in dieser Welt leben, möchten am liebsten nicht da sein. Das kann auch eine Reaktion sein. Und einige Kinder, die entscheiden sich, sie wollen immer lieb sein und wollen jetzt, dass die ganze Welt gut wird und dass es immer Frieden gibt und Harmonie. Es soll alles gerecht sein. Also so, da tendieren dann Kinder hin. Mhm. Und ich war eben so eine, die sich angepasst hat. Die wollte alle retten, als Kind schon. Und meine Familie war nicht so harmonisch. Und ich habe mich stark gemacht, schon als Kind die Spannungen auszugleichen in unserer Familie. Und ich habe gedacht, wenn ich alles das tue und immer gehorsam bin, wie mein Vater das verlangt, und meiner Mutter helfe bei der ganzen Arbeit, dann braucht der Papa nicht mehr mit der Mama schimpfen, dann wird er auch nicht mehr jähzornig und schimpft nicht mehr mit uns. Dann habe ich eben versucht, alles richtig zu machen und immer gehorsam zu sein und ganz brav zu sein. Aber ich habe sehr gelitten unter dem Schmerz, den ich empfunden habe, der in meiner Familie war. Und es gab in meiner Teenagerzeit dann eine Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr viel geweint habe. Aber parallel habe ich immer eine Beziehung zu Jesus gehabt. Das hat mir meine Mutter auch erzählt, dass ich als Kleinkind schon ganz begeistert von Jesus erzählt habe und gesungen habe. Und im Teenageralter habe ich dann nochmal meine Beziehung zu Jesus vertieft und habe ihn dann in meinem Schmerz immer als Halt und Hilfe erlebt, wenn ich so geweint habe. Das habe ich dann auch in so einem Tagebuch aufgeschrieben, den Schmerz unserer Familie, und habe dann aber immer von Gott Trost empfangen. Und dadurch bin ich innerlich nicht so abgestürzt.
Und das ist ja das, was Ihr Mann, er hat uns zwei die Ausprägungsformen der Hochsensitivität aufgezeigt, die kognitiv Hochsensiblen, empathisch Hochsensible und dann auch spirituell Hochsensible, dass sie einen Draht zu Gott haben und zur übernatürlichen Welt. Mhm. Herr Lülling, jetzt nochmal auch an Sie die Frage, ist es angeboren oder kann ich auch hochsensibel werden durch das, was ich vielleicht in der Kindheit auch erfahren habe, wie ich vielleicht sogar auch traumatisiert worden bin?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, was man bei Ellen Aaron liest und in anderen Fachbüchern. Nicht alle bringen das von Geburt an mit, sondern wenn man als Kind, wo man sehr empfänglich und sehr prägsam ist, noch seelische Verletzungen erlebt, Vernachlässigung oder Missbrauch oder ja, wenn es hart ist, was ein Kind überfordert, ja, dann sprechen wir ja von seelischen Verletzungen, was ein Kind nicht ablegen, nicht verarbeiten kann, oder sogar von Traumata. Und das wird ja auch im Gehirn abgespeichert als besondere hohe Sensibilität oder so eine Hab-8-Stellung, Hab-8-Haltung. Pass auf, dass dir das nicht wieder passiert. Pass auf, dass du nicht wieder in so eine Situation kommst. Auch durch tiefe Beschämung kann das geschehen. Und dann hat man so einen, ich sag mal, kleinen Aufpasser im Gehirn, der immer guckt und das Umfeld scannt, wo droht mir wieder Gefahr, wo muss ich mich in Deckung bringen, welche Leute haben welchen Gesichtsausdruck, was könnte schief gehen. Da sind also auch viele Ängste mit verbunden, Misstrauen, Unbehagen oft in Beziehungen, aber immer aus so einer eher Angstperspektive heraus, was könnte mir Schlimmes geschehen. Und diese Leute fühlen sich auch durch unser Buch angesprochen, weil eben die Symptome im Alltagsleben und das, wie man dann mit ihnen umgegangen ist, dieses Verkanntwerden, wie bei allen Hochsensiblen ist, dieses Nicht-Verstanden-Sein. Aber eigentlich kommt das aus einer seelischen Verletzung, aus einem Trauma, wo es Heilung gibt. Und dann reduziert sich auch diese Hab-Acht-Stellung, die eher aus Angst ist. Und wir sagen so, um das zu unterscheiden, so dieser kleine Aufpasser, den man so innerlich hat, der gibt immer das Signal nach innen, pass auf, da kommt was, bring dich in Deckung oder greif an. Während bei Hochsensiblen es eigentlich so ist, wenn die empathisch sind, die sehen eine Not, die sehen, dass da ist der Aufpasser, der sagt, hey, geh hin und hilf, kümmere dich, lindere die Not, mach es ihnen leichter. Und viele haben eben beides in sich, diesen Antrieb hinzugehen, von dieser angeborenen Hochsensibilität, es leichter zu machen, die schon als kleine Kinder es der Mama leichter machen wollen in ihrem Leid, weil sie denken oder empfinden, ist ja kein Denken. Wenn es die Mama leichter hat, geht es mir auch besser. Und das bleibt bestehen, dieses also den anderen was zu erleichtern oder im technisch-kognitiven Bereich, wie wir sagten, Hilfen zu finden, was zu entwickeln, was technische oder konzeptionell den Menschen hilft, dass es besser geht. Und viele haben eben auch die zweite Seite dieses Pass auf, bring dich in Deckung.
Wie kann ich denn jetzt nun selber feststellen, ob ich selbst oder mein nächster Angehöriger, mein Ehepartner, auch vielleicht Mitarbeiter, Kollegen betroffen sind und hochsensibel sind?
Einmal durch Beschreibung. Also wir haben viele, die unser Buch gelesen haben, sagen, das bin ich, da ist mein Leben beschrieben, genauso ticke ich. Und ich denke, bei dem, was wir jetzt erzählen, werden einige Hörer sagen, ja, genau so geht es mir. Da ist also eine hohe Übereinstimmung von den Beschreibungen her. Es gibt kein wissenschaftliches Instrument, um das nachzuweisen, sondern Ellen Aaron sagt das auch, wir gehen nach dem, was Menschen erleben. Ich habe gehört, dass sie im Moment an den wissenschaftlichen Grundlagen arbeitet, so dass es da demnächst, hoffe ich, wissenschaftliche Belege für geben wird. Im Moment geht es also nach Augenschein, nach dem, was man hört, wahrnimmt, sieht und sich identifizieren kann. In dem Buch von Ellen Aaron und auch auf den Internetseiten findet man so einen Kurztest mit 21 oder 22 Fragen. Das haben wir auch in unserem Buch übernommen, wo man sich anhand dieser Fragen einordnen kann, wie viel davon trifft auf mich zu oder treffen bestimmte Bereiche speziell auf mich zu. Und dann gibt es die Internetseite noch von Zart beseitet. Das ist von Georg Parlor in Wien, der auch das Buch geschrieben hat, Zart beseitet. Da gibt es einen ausführlicheren Test. Da können wir nur empfehlen, sich auf diesen Internetseiten das anzugucken und mal diesen Kurztest oder diesen längeren Test zu machen, um zu sehen, das sind ja Beschreibungen von Verhaltensmustern oder von Empfindungsmustern. Ja, das trifft auf mich zu oder es trifft nicht auf mich zu.
Ich nehme jetzt nochmal den Artikel zur Hand von Bild der Wissenschaft online, der ja überschrieben ist mit zu viel Welt fürs Gehirn. Und da sind auch am Ende so ein paar Sätze, wo sich vielleicht auch schon so manch Hochsensibler wiederfinden kann. Zum Beispiel, wenn man an anstrengenden Tagen ein starkes Rückzugsbedürfnis hat und sich am liebsten ins Bett legen möchte oder in einem abgedunkelten Raum verkriechen möchte. Das könnte ein Merkmal sein. Oder wenn man schnell von intensiven Reizen überwältigt ist, auch grelles Licht, Gerüche, selbst so kratzende Pullover oder das Martinshorn eines Krankenwagens, einfahrende Züge in den Bahnhof. Also das muss nicht nur immer ein Zeichen von Stress sein, wenn man da überempfindlich reagiert, sondern dass einfach die Nervenbahnen schon von Kindheit an vielleicht so angelegt sind.
Ja, da gibt es mehr Neurotransmitter. Das heißt, die Übertragung dieser Impulse ist deutlich stärker als bei dem größten Teil der Bevölkerung. Und da kann man nichts dran ändern. Da kann man nur lernen, wie kann ich damit umgehen, das einordnen, ausblenden. Aber da kann meine Frau dann auch noch was sagen als Betroffene, wie sie das gemanagt hat.
Genau, und darüber wollen wir jetzt gleich dann sprechen im zweiten Teil unserer Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, die Hochsensibilität, Hochsensitivität. Wir fragen nach, ist es eine Gabe Gottes, ist sie Aufgabe oder gar Last? Mit feinsten Sensoren leben lernen, unser Thema hier in der Lebenshilfe mit dem Ehepaar Christa und Dirk Lühling. Sie sind Mitbegründer von Team F, neues Leben für die Familie. Beide sind Lehrer von Beruf, leben in Lüdenscheid und sind Autoren auch des Buches Lasten tragen, die verkannte Gabe, und geben auch gleichnamige Einkehrtage zum Lastentragen. Und alle Informationen, die Sie heute schon bekommen haben im Laufe der Sendung, Sie können alles nachlesen auf unserer Homepage horeb.org. Aber jetzt gleich sprechen wir noch weiter hier in unserer Lebenshilfesendung, nämlich wie man konkret damit umgehen kann, gerade auch mit der Reizüberflutung oder wenn man darunter leidet, selbst ein hochsensibler Mensch zu sein. Sie bekommen jetzt also gleich noch wichtige Tipps im Umgang mit der Hochsensibilität. Bleiben Sie dran. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute sprechen wir über ein Persönlichkeitsmerkmal, das gerne fehlgedeutet wird. Wir sprechen über die Hochsensibilität zusammen mit dem Ehepaar Christa und Dirk Lühling. Christa Lühling ist hochsensitiv. Von ihr haben wir eben schon gehört, wie es sich in ihrem Leben ausgewirkt hat, schon als sie ein Kind war. Hochsensible Kinder gehen gerne in Tagträume, nehmen Gefühle mehr wahr, auch wenn es laut ist. Gerüche oder besondere äußere Merkmale empfinden Kinder oftmals als einen überbetonten Reiz, der sie vielleicht auch ängstlich macht. Sie wünschen sich Frieden und Harmonie, hochsensible Kinder. Und Herr Lühling hat uns eben schon aufgezeigt, dass es vier verschiedene Ausprägungsformen gibt der Hochsensibilität. Zum Beispiel da sind die kognitiv hochsensiblen, vielleicht auch intellektuell hochsensible Menschen, die sich schnell gut Konzepte entwickeln können. Manche würde sie vielleicht auch als Tüftler bezeichnen, sind oft Erfinder. Oder die meisten Hochsensiblen, es sind doch etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Viele davon sind eher empathisch hochsensibel, sehr mitfühlende Menschen, Menschen, die man oft in Hilfsberufen findet, vielleicht auch Menschen, die man gerne als beste Freundin bezeichnet, jemanden, dem man so alles erzählen kann, Menschen, die auch in therapeutischen Berufen sind oder auch in der Seelsorge zu finden sind. Dann hat er noch Unterschieden zwischen sensorisch hochsensiblen Menschen. Auch Künstler sind solche Menschen, die besondere Gabe haben, Dinge zu sehen und zu hören, zu riechen, zu erspüren. Oder auch dann spirituell hochbegabte Menschen, die ein Gespür zur Göttlichkeit haben, zur übernatürlichen Welt, vielleicht auch zu prophetischen Gaben neigen. Jetzt wollen wir noch, Frau Lühling, besonders mit Ihnen darüber sprechen, dass ja hochsensible Menschen oft als schwierige Menschen erlebt werden. Haben Sie sich selbst auch so als schwierig eigentlich empfunden?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe mich immer als falsch empfunden, war auch sehr stark ein Außenseiter. Trotzdem ich eigentlich eine extrovertierte Person bin und eigentlich gerne in Beziehungen lebe, habe ich mich immer außen vor erlebt. Und das ist auch das, wie sich überwiegend hochsensitive Menschen empfinden, dass sie falsch sind, dass sie nicht dazugehören, dass sie das schwierige Kind sind. Oder wir hören ja auch oft von den Eltern dann, stell dich nicht so an. Sie bekommen ganz schnell so Stempel in ihrem Leben, wie Heulsuse, Weichling, Mimose, überempfindlich, Träumer, Streber, Versager. Und das lässt einen schon dahin kommen, dass man sehr negativ über sich denkt. Also viele hochsensitive Menschen haben kein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich war so minderwertig, dass ich mich nicht getraut habe, mich also in Gesprächen zu beteiligen, auch vor Menschen zu stehen, was zu sagen. Oder immer, wenn Hochsensible übrigens beobachtet werden, dann werden sie ganz unsicher und können nicht mehr zeigen, was sie eigentlich können.
Das berühmte Blackout in der Schule zum Beispiel, genau, oder bei Prüfungssituationen. Ja.
Das ist also sehr stark bei denen. Mhm. Sie werden auch oft zu emotionalen Blitzableitern. Man muss sich das so vorstellen, man hat diese Gabe, man kann mit niemandem drüber sprechen, man ist aber den Gefühlen stärker ausgeliefert schon als Kind und dann wird das bewertet von außen. Die anderen nehmen an, ja, so komisch wahr. Und irgendwann glaube ich auch, dass ich komisch bin. Und interessant ist, wenn ich das erstmal glaube, verhalte ich mich auch komisch.
Man übernimmt dieses Denken dann auch gerne schneller als Hochsensibler und wird dann eher vielleicht auch zu einem nicht so stark selbstbewussten Menschen.
Ja.
Das Wort Reizüberflutung ist jetzt schon öfter gefallen. Nun leben wir aber in einer Welt voller Reize. Schon alleine, wenn ich aus meiner Haustür herausgehe oder auch wenn ich in einem Miethaus wohne, kann ich mich dem manchmal auch nicht entziehen. Aber Sie sagen in Ihrem Buch auch, Lasten tragen die verkannte Gabe. Man kann lernen, damit umzugehen. Lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen auch über den Umgang mit der Reizüberflutung reden. Wie haben Sie zum Beispiel gelernt, damit umzugehen?
Ach, das Wichtige ist erstmal, dass ich meine Hochsensibilität erkenne und annehme, dass ich so bin, wie ich bin. Und dann kann ich auch wahrnehmen, und das übe ich auch mit den Klienten bei mir in der Beratung, mit den Ratsuchenden, so, was ist deine spezielle Wahrnehmung? Wo nimmst du ganz besonders viel wahr? Und wenn ich das erkannt habe, wodurch ich besonders überflutet werde, kann ich lernen, diese extra Antennen, die wir ja haben, das ist ja so ein extra Empfänger, der noch alles verstärkt, was um mich herum ist, kann ich lernen, das auch vielleicht einzuziehen und die Wahrnehmung für mich zu begrenzen. Das hört sich jetzt theoretisch komisch an, aber das ist möglich, dass ich mir selbst sage, wenn ich zum Beispiel immer die Gefühle von anderen Menschen zu stark auf mich nehme, wie Schmerz und Trauer und Nöte und Lebenslasten, dann kann es sein, dass ich mich auch als Kind schon entschieden habe, diese Stimmungen auf mich zu nehmen, um andere Menschen zu entlasten. Und diesen inneren Auftrag, den sich manchmal die Kinder schon geben, den erarbeite ich und den musste ich auch bei mir erkennen. Warum verstricke ich mich zum Beispiel mit meiner Wahrnehmung so sehr mit anderen Menschen? Und ich wollte die anderen glücklich machen, ich wollte sie trösten, ich wollte sie erlösen. Und das merke ich, dass ganz viele hochsensitive Lastenträger zum Retter und zum Diener und zum Helfer werden. Und dann ist diese Wahrnehmung ganz ausgeprägt und funktioniert unbewusst und automatisch. Wenn jemand an der Straße vorbeigeht, der traurig ist, schwupp, nehme ich das auf. Oder in Gruppen nehme ich vielleicht von allen die Trauer und den Schmerz. Und dann wird man natürlich restlos reizüberflutet. Und wenn ich das merke, dass ich da eine Überverantwortung habe, das ist eigentlich so der erste Schritt, dass ich zu viel Menschen retten will, dann ist das wichtig, dass ich das lerne abzulegen und sage, so, dafür bin ich gar nicht verantwortlich, dass es immer den anderen Menschen gut geht und dass ich sie immer trösten muss, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich sie glücklich mache. Ich muss also lernen, so, was ist denn da meine Verantwortung den anderen Menschen gegenüber? Und dann kann ich meine Wahrnehmung einziehen. Dann kann ich sagen, nee, ich muss nicht alle Menschen trösten. Ich muss nicht alle Menschen in ihrer Trauer erlösen. Ich muss nicht alle Menschen glücklich machen. Und ich begrenze mich jetzt. Ellen Arndt schreibt an einer Stelle von einem Mann, der gelernt hat, in New York, in den in diesem Straßengewirr seine Wahrnehmung runterzufahren, dass er nicht mehr alle Geräusche aufnimmt. Und das können wir tatsächlich lernen. Für mich war wichtig, dass ich diesen Auftrag losgelassen habe, dass ich denke, dass ich allen Menschen dienen muss. Mhm. Andere müssen den Auftrag loslassen, alle erlösen zu wollen. Und dann kann man sich begrenzen. Und dieses Nein sagen dann zu meiner hohen Wahrnehmung, dass ich für alles dann verantwortlich bin, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess.
Und hilft es auch, wenn ich sage, ich gebe das auch bewusst an Gott ab?
Ja, das war natürlich dann jetzt noch meine Chance, weil ich in der Beziehung zu Jesus lebe, ist mir das besonders deutlich geworden, die Lasten und auch die Schmerzen der Menschen oder alles, was die Menschen bedrückt. Ich kann das ja gar nicht, sondern Jesus ist ja gekommen. Jesus Christus ist ja der, der uns entlastet und rettet und der uns dient. Und bei ihm finden können die Menschen Halt und Hilfe finden. Und ich muss denen das ja gar nicht immer geben. Und das war wie für mich so ein umgepolt werden im Inneren. Und ich konnte manchmal dann vor Menschen stehen und die Last sehen. Und so geht mir das bis heute. Aber ich habe nicht mehr die Verantwortung, sie zu retten und ihnen zu helfen und Trost zu bringen, sondern nur in dem Rahmen, wo es meinen Möglichkeiten entspricht. Mhm. Und das ist aber ein Lernprozess.
Und könnte man denn Kinder, wo man jetzt schon bemerkt, dass sie auch eine hohe Sensibilität haben, eine vielleicht eher ängstliche Kinder sind, Kinder, die sich gerne schnell zu Mama oder Vater zurückziehen, kann man ihnen da irgendwie entgegenkommen und auch ihnen Reize ersparen? Wäre sowas hilfreich im Umgang mit Kindern?
Ich weiß nicht, ob wir Reize ersparen können, aber wir können die Kinder darin trainieren, wahrzunehmen, wann sie überflutet sind. Man könnte ein Bild entwickeln, dass sie zum Beispiel ganz viele Antennen haben. Und ich habe gerade ein Seminar dazu gegeben. Eltern sagen, sie haben so Schläuche, wo sie alles von den anderen aufsaugen und die müssen nicht immer offen sein. Oder wenn ich zum Beispiel, eine Mutter hat mir erzählt, sie hat ihr Kind trainiert wahrzunehmen, wann ihm was zu viel ist. Und er ist jetzt erst 4 Jahre und er kann jetzt schon sagen, Mama, du willst ja mit in die Stadt, wir wollen gleich in die Stadt gehen, aber bei mir ist mein Filter voll. Ich muss erst eine halbe Stunde liegen. Und da kann man die Kinder trainieren, sie empfindsam machen. Und wenn Kinder ganz schnell empathisch reagieren und die Verantwortung vielleicht für eine Not in der Familie nehmen oder Mamas Trauer spüren, das ist sehr hilfreich, wenn man dann den Kindern sagt, du bist so traurig, woher hast du denn das Trauergefühl? Seit wann bist du denn traurig? Kann es sein, dass du gemerkt hast, dass ich traurig bin? Und dann sagt das Kind meistens, ja, Mama, ich spüre, dass du traurig bist. Und dann kann man dem Kind helfen, du, weißt du was, Schatz? Meine Trauer ist mein Gefühl und das muss ich tragen. Du brauchst meine Trauer und meine Gefühle nicht tragen. Du darfst jetzt wieder spielen gehen. Ich schaffe das und ich werde gleich das und das machen, damit es mir wieder besser geht. Und dann werden Kinder entlastet, wo sie von Anfang an zu viel empfinden und zu viel Verantwortung für schwierige Situationen in der Familie nehmen. Und das ist sehr hilfreich. Man hat festgestellt, dass die Kinder dann wirklich sofort entspannen, weil die Eltern die Verantwortung für ihre Gefühle nehmen. So leider ist das ja nicht im Alltag so. Es ist ja ganz toll, so ein empfindsames Kind zu haben. Und dann entlastet man sich leider zu schnell bei so diesen Kindern und die können das gar nicht handeln.
Könnte man noch sagen, dass hochsensible Kinder dann auch auf Verhaltensauffälligkeiten entwickeln?
Sehr unterschiedliche, wie alle anderen Kinder auch. Ne? Manche werden dann öfter krank. Das hat man festgestellt. Oder dass sie nicht anwesend sind und absolut träumen. Oder es gibt eben diese schwierigen Kinder, die dann rumschreien, ne? Die dann auch diese Überreizung rausschreien. Oder andere, die wollen dann nicht mit in Gruppen gehen, haben ganz starke Probleme sich zu lösen, weil sie ja auch erst sicher sein wollen, ist der Übergang vom von zu Hause in den Kindergarten schwierig. Die brauchen länger in dieser Ablösungsphase. Das kann sich dann wiederholen, wenn das nicht gut gelaufen ist. Wenn die dann in die Schule kommen, dass das dann auch Probleme gibt. Und da sollten Eltern die Kinder begleiten, aber sie nicht zu sehr rausnehmen, sondern gucken, so wann ist was für sie gut, sodass sie den Ablösungsprozess gut hinkriegen, weil das ihnen hilft fürs Leben, sich leichter auf Neues einzustellen. Wenn der Ablöseprozess schwierig war, dann ist jede neue Situation für die ein Berg innerlich. Das ist das, was mir jetzt spontan so eingefallen ist. Es gibt noch mehr Reaktionen, aber das habe ich gerade so präsent. Viele geraten allerdings übrigens auch in so eine Versagensspirale hinein, dass, weil sie länger nachdenken, ja, dann werden sie plötzlich gefragt und können nicht so schnell eine Antwort geben. Und dann wird man so als Versager blamiert vor der Klasse. Ja.
Und da sind also auch die Erwachsenen gefordert, dann ja, auch nicht genau zu verletzen. Und
ja, und dann, wenn ein Lehrer dann sagen würde, du, ich frage dich gleich nochmal, ich gehe mal weiter, lass dir Zeit zum Nachdenken, was ja gar nicht präsent ist in Klassen und vielleicht auch nicht möglich, dann könnte das Kind jetzt nachdenken und würde die Antwort finden. Aber wenn ich jetzt ständig so beschämt werde vor der Klasse oder so auch überstimuliert bin bei einer Klassenarbeit, dass ich gut gelernt habe, aber so eine Unruhe da in der Klasse, ich kann mich nicht konzentrieren, dann bringe ich nicht die Leistung, weil so ein Stress vielleicht mich umgibt, dann komme ich in dieses starke Versagerdenken und habe dann kaum noch oft die Möglichkeit, das, was ich wirklich kann, abzuliefern. Und mir ist das so gegangen. Also ich war in diesem Versagerdenken ziemlich stark gefangen. Ich habe als 16-Jährige von meinem Klassenlehrer gesagt bekommen, ich wäre die Vorsitzende des Taubstummenvereins und habe auch wirklich kaum reden können. Mit 20 war ich krebsrot, wenn mich jemand angesprochen hat.
Und mag man gar nicht meinen, dass Sie heute wirklich große Versammlungen leiten.
Und das hat mir, da habe ich auf dem Weg der Heilung, und das empfehle ich eben jedem, der hochsensitiv ist und auch wegen der Hochsensibilität verletzt worden ist, weil er nicht verstanden wurde, diese Verletzung nochmal aufzuarbeiten und neu zu bewerten und all denen zu vergeben. Und mir war ganz hilfreich zu hören, wie Gott mich denn sieht als hochsensibler Mensch. Und diese Antwort zu hören von ihm hat mir einen inneren Halt und Stärke gegeben. Und interessant war auch für mich zu erfahren, dass ich vor Gott Fehler machen darf, ein Versager sein darf und dass ich so zu ihm kommen kann. Und er hat mir geholfen, dieses Versagerdenken bei ihm abzugeben, weil er mich annimmt in meinem Versagen. Und ich kein Versager bin, wenn ich einen Fehler mache. Und das war für mich so der Durchbruch, dann auch keine Angst mehr zu haben vor Menschen, die mich vielleicht dann wieder beschämen oder vorführen, wenn ich mich verspreche oder wenn was nicht richtig rauskommt, ich nicht das richtige Wort gewählt habe. Da kann ich heute ganz gut mit umgehen.
Etwas, was mich jetzt noch angesprochen hat, ist, dass Sie auch sagen, ich darf damit zu meinem Gott kommen, ich darf Fehler machen. Sicherlich ist auch für einen Mensch, der eine hochsensible Gabe hat, die Seelenhygiene, also das, wo er auch in Beziehung steht zu sich selber, zu anderen Menschen und auch zu Gott, das zu pflegen. Vielleicht können Sie da noch mal jetzt zum Abschluss unserer Sendung, wo wir über Hochsensibilität sprechen, noch mal unseren Hörern ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
Ja, also für mich ist wichtig, dass ich also schmerzhafte Erinnerungen von früher gelernt habe, mit Jesu Hilfe zu vergeben, meine negative Bewertung loszulassen, wo ich die anderen dann auch verurteilt hatte dafür, dass sie mich nicht verstanden hat. Das war so eine Reinigung meines Herzens. Und das hat mir auch geholfen, viel leichter mit dieser Gabe zu leben, sie nicht mehr als Last zu bewerten. Und abends, wenn ich merke, ich bin doch belastet, ich habe wieder schwere Schultern, dann überlege ich, wo habe ich doch wieder Empfindungen oder Nöte von Menschen auf mich genommen durch eine falsche Verantwortung. Und wo habe ich die mit nach Hause genommen und denke noch zu lange darüber nach, dann bete ich und gebe diese Menschen ganz bewusst an Jesus ab und bitte ihn, dass er ihnen begegnet und ihnen hilft in ihrer Not. Und für mich war da, gab es auch ein Gebet so, dass ich meine Augen und meine Wahrnehmung unter die Herrschaft Jesu stelle und Jesus Christus, der wahre Lastenträger ist, mich begrenzt auch in meiner Wahrnehmung, dass ich nur noch das sehe, was wichtig ist für mein Leben und wo ich auch anderen Menschen dienen soll. Und diese Gebete, die haben mir geholfen, auch immer wieder Frieden zu finden in mir und wirklich in der Vergebung zu anderen Menschen zu leben, die, was ich jetzt heute erkennen muss, mich wirklich nicht verstehen können. Mein Mann kann meine Hochsensibilität oder die Empathie nicht nachvollziehen. Und das muss ich lernen zu akzeptieren. Und das hat mir Frieden gebracht, aber auch Frieden, dass ich so sein darf, wie ich bin und dass ich die Gabe gerne heute lebe, vor allen Dingen als Seelsorgerin und Beraterin und erlebe, wie Gott Menschen befreit und ihnen gedient wird und sie Schritte ins Leben gehen können. Das macht mich ganz glücklich.
Und Hochsensible können Schritt für Schritt lernen, mit ihren feinsten Sensoren zu leben. Vielleicht dazu Abschluss noch. Ja, wie können Sie Ihre Hochsensibilität als Gabe Gottes sehen, als eine Aufgabe, die auch anderen dient, und loslassen von dem Gedanken, dass es nur eine Last ist, Frau Löhling?
Ja, wenn ich selber meinen Schmerz verarbeitet habe, dann ist mir die Gabe keine Last mehr, sondern kann ich die Möglichkeiten erkennen, Menschen begleiten, beraten. Stellen Sie sich vor, dass wir diese Gabe haben, mitfühlend zu sein, empathisch zu sein, auch Menschen zu dienen, in Kontakt mit Gott zu kommen. Das ist eine echte Gabe. Menschen zu helfen, den Alltag zu bewältigen, mehr durchzublicken, das bringt mir Erfüllung. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Auftrag, den die hochsensitiven Menschen hier auf dieser Erde haben. Und das macht auch unsere Beziehungen menschlicher, wenn wir mehr Anteil nehmen, nicht gleichgültig aneinander vorbeigehen. Wenn im Arbeitsprozess zum Beispiel die Menschen dann in dem Ganzen mehr gesehen würden und wir uns mit Anteilnahme begegnen, dann denke ich schon, dass wir einen ganz besonderen Platz haben, um mehr Mitmenschlichkeit zu leben und Mitmenschlichkeit mehr sichtbar wird. Ich denke schon. Und da, wo ich mich nicht mehr verstricke, ist diese Gabe keine Last, sondern wirklich etwas, was sehr erfüllend sein kann. Mir persönlich gibt das tiefe Befriedigung, wenn ich sehe, wenn Menschen frei werden und dann bewusster und selbstbewusst ihr Leben mit Gott leben können.
Dankeschön, Frau Löhling. Herr Löhling, auch Sie sind bei uns zu Gast. Sie haben mit Ihrer Frau zusammen das Buch Lasten tragen, die verkannte Gabe geschrieben. Wie hat die Hochsensibilität Ihrer Frau ihr Leben und das Leben auch der Familie bereichert?
Früher war es eher schwierig. Heute sehe ich es als Bereicherung, die Intuition meiner Frau. Dass sie mir aber aufgrund ihrer Intuition die Eindrücke nicht mehr aufdrängt, sondern ich kann es hören und kann entspannt damit umgehen. Das sehe ich als eine Bereicherung zu meiner schwachen Intuition in Beziehungen. Bereicherung ist auch dann geschehen eigentlich durch das Buch, was wir geschrieben haben und die Seminare, dass wir so viele Leute kennengelernt haben, wie jetzt auch Sie oder solche Möglichkeiten haben wir mit dieser Sendung, dass ich denke, das ist echt ein Geschenk und Gottes oder eine Berufung Gottes oder ein Weg Gottes für uns gewesen, den wir nicht gesucht haben, aber wo Gott uns hingeführt hat. Das finde ich sehr bereichernd, in dieses Thema einzusteigen, auch als Nicht-Hochsensibler. Und das war für mich eine große Horizonterweiterung. Und da möchte ich allen Mut machen, die nicht hochsensibel sind, zu dieser Horizonterweiterung. Denn wir sind von vielen, vielen Hochsensiblen umgeben. Und wenn wir die verstehen und stehen lassen können, das tut uns allen gut.
Dankeschön, dass Sie beide meine Gäste waren. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Unser Thema der Lebenshilfe war die Hochsensibilität. Wir haben gefragt, Gabe, Aufgabe oder Last, und haben Ihnen Tipps an die Hand gegeben, wie man lernen kann, mit feinsten Sensoren zu leben. Möchten Sie Informationen zur Sendung? Dann gehen Sie doch gerne auf unsere Homepage horeb.org und dann werden Sie auch weitergeleitet auf die Seite des Ehepaar Lühlings oder auch auf weitere Seiten auch der österreichischen Bewegung Zart Beseitet. Also im Internet gibt es auch noch Buchtipps, einige Bücher von Elaine Aaron, wie zum Beispiel Hochsensibilität in der Liebe, wie ihre Empfindsamkeit die Partnerschaft bereichern kann, oder auch der Umgang mit hochsensiblen Kindern und natürlich auch der Selbsttest. Ein Link dazu ist zu finden. Und wenn Sie sagen, Sie möchten die Sendung noch einmal hören, dann gehen Sie auch auf unsere Homepage horeb.org. Dort steht Ihnen wie immer der Download in unserem Podcast-Bereich zur Verfügung. Gehen Sie auf Lebenshilfe und da Leben in Beziehung. Ein CD-Mitschnitt können Sie sich gerne auch bestellen bei den Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Behüte Sie Gott.